Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Wir schauen heute aufs Gebären und auf die Geburt und wir fragen nach den spirituellen und religiösen Aspekten, die das Gebären hat. Und das möchte ich jetzt vertiefen im Gespräch mit Theresia Heimerl. Sie ist katholische Theologin und Professorin für Religionswissenschaften an der Universität Graz. Und die Fragen von Gender und Körper, das ist eines der Gebiete, mit denen sie sich besonders beschäftigt. Frau Heimerl, 250 Kilometer weg von Graz, auch in Österreich, nämlich im Dom in Linz, wurde im Juni eine kleine Holzstatue aufgestellt von der Künstlerin Esther Strauß. Die Statue zeigt Maria, die Mutter Jesu, und zwar genau in dem Moment, in dem sie tatsächlich gebiert. Die Statue heißt Crowning und das ist die Phase der Geburt, wo es ernst wird, wo also der erste Abschnitt vom Kopf des Kindes, meistens der Hinterkopf, aus dem Leib der Frau sichtbar wird. Die Figur stand nicht lang. Nach einer Woche haben Unbekannte den Kopf abgesägt und mitgenommen und die Statue so zerstört. Von Jesu, Mariens Sohn, singt man überall in Weihnachtsliedern. Das ist eine gebräuchliche Redewendung. Also wenn der Heiland, der Gott als Sohn einer irdischen Frau angebetet wird, dann muss er ja tatsächlich auch irgendwann und irgendwie geboren worden sein. Warum ist es dann ein Skandal, wenn man das tatsächlich zeigt?
Man muss ganz generell mit Blick auf Religionen sagen, absolute Selbstverständlichkeit ist Geburt in keiner Religion.
Sie ist immer symbolisch oder mythisch oder rituell aufgeladen. Und deshalb, und ich glaube, das spielt jetzt ein bisschen da hinein, ist Geburt auch immer wirklich quer durch die Religionen eingehegt durch bestimmte Normen. Wer darf dabei sein? Was muss man tun? Wann und wie erfolgt sozusagen die Absonderung der Frau? Wann darf sie zurück in die Gemeinschaft? Geburt hat immer ein erstaunlich differenziertes Reglement. Und das Skandalon entsteht ganz generell immer dort, wo gegen dieses Reglement verstoßen wird. Das gilt im Grunde auch in unserer säkularen Welt. Also hätte man diese Statue zum Beispiel im Parlament oder auf einem zentralen öffentlichen Platz in Österreich aufgestellt, bin ich mir sicher, es wäre noch mehr durch die Medien gegangen und es hätten sich noch mehr Menschen skandalisiert gefühlt, weil mehr Menschen über öffentliche Plätze gehen als in den Linzer Dom. Und was diese gebärende Maria betrifft, in Linz, diese Statue, das ist insofern ein besonderer Fall, als, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich die Kirche ja die richtige Umgebung für die Mutter Gottes ist. Die hat auch in fast jeder Kirche ein Bild oder eine Statue. Was hier skandalisiert, meine ich, ist die Verbindung von ganz konkreter Körperlichkeit und Geburtsvorgang, die sonst dem öffentlichen Blick vorenthalten sind. Und das mit einer religiösen Figur, die Maria ja ist, und einem religiösen Ort. Also ich denke, das Skandalon liegt wirklich darin, dass der öffentliche Raum und der sakrale Raum Kirche als unpassender Ort für diese Art von Darstellung empfunden wurden von manchen.
Hat das was damit zu tun auch, dass Maria ja sonst als Jungfrau gefasst wird überall, also im Glaubensbekenntnis, das alle christlichen Kirchen teilen, wird das so genannt. Auch die Heilige, die für Geburt und Schwangerschaft zuständig ist, ich habe sie nachgeschlagen, das ist die heilige Margarete, ist sehr dezidiert eine Jungfrau. Also, dass da auch nochmal diese spezielle Form von Körperlichkeit und von Sexualität da irgendwie mit Geburt vermischt wird, was den Umgang damit dann so schwierig macht?
Ja, das stimmt sicher. Wobei man auch unterscheiden muss zwischen Maria. Da geht es bei dieser jungfräulichen Geburt wirklich darum, die Einzigartigkeit Jesu hervorzuheben. Also keine andere Frau kann gleichzeitig ein Kind gebären und Jungfrau bleiben. Das ist sozusagen die absolute Ausnahme. Und andere Jungfrauen in der christlichen Tradition wie Margarete, aber auch Agnes, Agatha, Barbara, da gibt es eine ganze Reihe schon frühchristlicher Märtyrerinnen eigentlich, da geht es um was anderes. Bei der Jungfräulichkeit, da geht es nicht so sehr um Sexualität, sondern primär darum, dass diese Frauen sich weigern, in allen diesen Legenden einen Heiden zu heiraten und stattdessen Christus als ihren Bräutigam ansehen. Das Interessante ist, und darauf möchte ich schon auch hinweisen, es gibt aber auch andere Legenden aus der gleichen Zeit, wo sehr explizit und wirklich sehr, sehr körperlich bei christlichen Frauen die nachgeburtliche Körperlichkeit beschrieben wird. Ganz, ganz spannend finde ich da die Märtyrerinnen Perpetua und Felicitas. Die sind beide zum Zeitpunkt, als sie eben eingekerkert werden und dann in der Arena getötet werden, vor kurzem Mutter geworden. Und da wird ausdrücklich in der ganz offiziellen Legende auf die Milch, die von den Brüsten tropft, und auf die, wie es dort wirklich heißt, von der Geburt gezeichneten Körper hingewiesen. Also wirklich sehr anschaulich, sage ich jetzt einmal. Und da geht es primär darum zu betonen, sogar solche Frauen, die gerade eine Geburt überstanden haben, sind bereit, in der Arena für Christus zu sterben. Also ich glaube, es ist nicht die Körperlichkeit an sich, die skandalisiert. Es ist eher eine Frage, wo zeige ich was und wofür, mit welchem Ziel, mit welchem Zweck.
Wenn wir jetzt den Blick vom Katholizismus noch ein bisschen weiten, Sie haben es ja eben auch schon angedeutet, gibt es religiöse Traditionen, die sich trotzdem mit der Geburt leichter tun?
Also historisch betrachtet, aber wirklich sehr lange zurückgehend, ja. Es gab tatsächlich in der Jungsteinzeit in einem Heiligtum in Anatolien eine Statue, also man hat noch Bilder davon und man geht davon aus, dass es auch eine Statue irgendwie dort gegeben hat, tatsächlich einer gebärenden Göttin mit weit gespreizten Beinen. Also das, was wir jetzt mit dieser Marienstatue eigentlich im Linzer Dom hatten, das gab es schon im Neolithikum. Da kann man dann schon davon ausgehen, dass Geburt und Sakrales, Heiliges sehr gut zusammengepasst haben. Für heute fassbare Religionen oder eben praktizierte Religionen gilt eigentlich generell, dass Geburt immer eine Ausnahmesituation ist, die durch bestimmte Riten und Normen begleitet wird. Selbst die sogenannte natürliche Geburt bei indigenen Völkern, die wir doch recht irgendwie verklären oder wo wir meinen, das wäre so ganz natürlich, gerade da sieht man sehr schön, wie streng das alles geregelt ist. Wer darf dabei sein? In der Regel keine Männer. Wer muss dabei sein? Das sind in der Regel Frauen mit ganz bestimmten Funktionen. Wer setzt welche Handlung? Was muss man tun, damit eben das noch nicht Neugeborene und die Gebärende nicht von irgendwelchen bösen Geistern heimgesucht werden? Wie lange nach der Geburt muss die junge Mutter in dieser Abgeschlossenheit bleiben? Und wann wird das Kind an der Gemeinschaft vorgestellt? Also die Vorstellung, Geburt ist etwas, was man einfach so nebenher erledigt, ohne irgendwelche Einschränkungen, das kenne ich eigentlich aus keiner Religion.
Im Islam und im Judentum, da gilt ja für religiös praktizierende Menschen, die Geburt ist ein Ereignis, das unrein macht, nachdem eine Frau ihre Reinheit in einem kultischen Sinne verstanden erst wieder herstellen muss. Was kann man daraus für das Verständnis von Geburt ablesen?
Rein und unrein sind in beiden Religionen ganz zentrale Kategorien, nicht nur, wenn es um die Geburt geht, sondern auch beim Essen, bei Sexualität und bei Tod. Und generell gelten Körperflüssigkeiten, allen voran Blut, außerhalb des Körpers als unrein. Und Geburt geht natürlich mit solchen Körperflüssigkeiten einher, bis auch mehrere Wochen nach der Geburt. Und dementsprechend ist Geburt in so einem Symbolsystem von rein und unrein eine ebenso große Herausforderung wie der Tod. Das gilt übrigens auch in nicht monotheistischen Religionen wie den Hindu-Traditionen ganz stark oder auch im Buddhismus, weil beides, Geburt und Tod, die eigentlich stärksten Formen von Liminalität, also von Grenzerfahrung sind, die die Menschen kennen. Das heißt nicht, dass deswegen Geburt abgewertet wird. Also gerade Judentum und Islam schätzen Kinderreichtum sehr, sehr hoch. Da geht es wirklich um die konkrete Grenze, die bei einer Geburt auch überschritten wird und die eben eingehegt werden soll.
Ist das auch damit verbunden, welchen Stellenwert die Gebärenden, also meist Frauen, in der jeweiligen Kultur und Gesellschaft haben?
Natürlich hängt das zusammen, ist allerdings recht ambivalent. Einerseits wird eine Geburt eigentlich in allen Religionen als freudiges Ereignis für die Gemeinschaft, die konkrete, gefeiert. Das bedeutet ja auch, die Gemeinschaft besteht weiter durch eben das Neugeborene. Und andererseits ist es schon auch so bis heute, dass in traditionellen Kulturen der Frau ihr Status eigentlich erst abgesichert wird durch die Mutterschaft. Das ist natürlich ein sehr patriarchales Denken, also die Vorstellung, eine Frau ist erst etwas wert, wenn sie Mutter geworden ist. Das ist aber nicht unbedingt jetzt genuin religiös, sondern das sind einfach patriarchale Traditionen, die von der Religion übernommen werden, nicht kritisiert werden. Das Spannende ist, finde ich, auch da, dass das Christentum das gar nicht so eindeutig übernimmt eigentlich. Also das Christentum sagt im Unterschied eben zu den anderen monotheistischen Religionen ganz klar, natürlich ist eine Frau als Mutter wünschenswert und das gibt ihr auch Status und das ist auch ihre Aufgabe, also diese klassische Deutung. Aber es gibt eben auch den anderen Weg, der im Christentum sehr hoch gehalten wird, den der Jungfräulichkeit. Also es wird sozusagen das Ansehen oder der Wert einer Frau, um das jetzt sehr patriarchal zu sagen, von der Mutterschaft doch entkoppelt ein Stück weit.
Wobei Jungfräulichkeit natürlich das extrem andere Ende des Spektrums besetzt.
Genau, aber es ist ein Unterschied eben zu Religionen, wo eine kinderlose Frau wirklich bis zu existenziellen Problemen bekommt, weil dann eben der Mann vielleicht eine andere heiratet und sie dann sozusagen in der zweiten Reihe steht. Und das gibt es im Christentum nicht. Da gibt es sozusagen die Auflösung, du kannst entweder oder sein.
Geburt und das Gebären hat ein großes Potenzial für die spirituelle Auseinandersetzung. Geburt ist aber auch eine große Herausforderung für jede Religion. Theresia Heimerl war das, Religionswissenschaftlerin und katholische Theologin an der Universität Graz. Ganz herzlichen Dank.
Dankeschön.